Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Lennart Pyritz. Herzlich willkommen. Am 20. September starb ein junger Mann im Distrikt Mubende. Seitdem haben sich offenbar Dutzende Menschen in Uganda mit Ebola infiziert. Und zwar mit einem Virustyp, gegen den es noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Mehr dazu heute in der Sendung. Außerdem gehen wir der Frage nach, welche Varianten des Coronavirus in den kommenden Wochen und Monaten dominieren könnten und stellen eine Smartphone-App gegen Hochwasser vor. Aber zuerst schauen wir auf die Schäden an den Nord Stream Pipelines. Inzwischen sind dort 4 Lecks festgestellt worden. Dahinter wird eine Sabotageaktion vermutet. Vieles ist allerdings noch unklar, zum Beispiel wie groß die Schäden an den Pipelines tatsächlich sind. Das wirft auch grundsätzliche Fragen auf. Wie werden Pipelines am Meeresboden technisch gesichert? Welche Art von Störungen oder Unfällen können sie überstehen und welche nicht? Und wie könnten sie im Schadensfall repariert werden? Dagmar Röhrlich hat dazu recherchiert und ist jetzt bei mir im Studio. Dagmar, erstmal als Grundlage, wie sind die Nord Stream Pipelines eigentlich aufgebaut?
Also diese Doppelröhren von Nord Stream 1 und Nord Stream 2, die laufen halt von Russland bis Greifswald durch die Ostsee. Und zwar sind das mehr als 1200 Kilometer. Und diese 1200 Kilometer, die sind aus vielen Einzelröhren zusammengesetzt, jede 12 Meter lang. Die sind dann verschweißt worden und die haben einen Innendurchmesser von etwas mehr als 1 Meter. Und die Stahlwände, die sind in Greifswald noch um die 27 Millimeter dick und wo es ins Meer reingeht, dann 41 Millimeter. Man hat dann außenrum einen Korrosionsschutz. Das ist zunächst eine Kunststoffhülle und dann kommt darüber ein Spezialzement, der auch das Gewicht verdoppelt auf 24 Tonnen, sodass die wirklich gut am Boden liegen bleiben. Und die Zementhülle dient natürlich auch zum Schutz gegen irgendwelche äußeren Auswirkungen. Und verlegt wurden die in Tiefen zwischen 80 und 110 Meter und da, wo es passiert ist, ist zwischen 70 und 80 Meter Tiefe.
Gibt es bei diesen Pipelines auch Absperrventile, so wie sie an Land üblich sind?
Die gibt es anscheinend nicht. Also zwischen Russland und Greifswald ist im Prinzip eine einzige durchgehende Röhre. Nur am Einspeisepunkt kann das Gas abgedreht werden. Und das Erdgas auf russischer Seite wird mit einem Druck von ca. 220 bar eingespeist. In Greifswald kommt dann noch etwas weniger als die Hälfte an. Und normalerweise wird dieser Druck auch immer aufrechterhalten, damit man schnell hochfahren kann, falls Gas gebraucht wird.
Gegen welche Schäden oder Unfälle sind denn solche Pipelines standardmäßig gesichert?
Also zum einen natürlich herrscht in dieser Pipeline ein enormer Überdruck und ja, gegen den sind sie gesichert. Und es werden auch ganz besondere Stähle verwendet. Das beschreibt Hermann Dinkler vom TÜV-Verband.
Das sind keine hochfesten Stähle, wie man sie jetzt bei anderen Sachen verwendet, sondern es sind Stähle, die sind sehr verformungsfähig. Das sind teilweise 20-25% Bruchdehnung, die da mit reinkommen. Das ist also schon ein sehr verformungsfähiger Werkstoff, der da genommen wird.
Ja, Seebeben sind für diese Pipelines kein Problem. Sie liegen ja oben auf. Und auch wenn es zu Rutschungen kommt, macht das denen nicht aus. Sie können nämlich wie Hängebrücken quasi Dutzende von Metern frei schweben, dann durchhängen, wenn das Sediment mal wegkommt, was drunter liegt.
Was passiert, wenn bei großen Lecks wie den jetzt vermuteten Wasser in solche Pipelines eindringt?
Also dafür ist das Pipeline-Innere nicht gemacht. Aber man kann natürlich irgendwann mal die beschädigten Stellen austauschen und dann schickt man so Mole durch, also so Reinigungsroboter, die dann das Wasser rausdrücken und dabei auch direkt den Rost, der sich an der Oberfläche dann gebildet hat, mit abschaben. Theoretisch ist das alles kein Problem, man kann es austauschen, es ist teuer und man muss es natürlich wollen und das ist eine offene Frage.
Lassen sich solche Sabotageanschläge, wie sie jetzt zumindest vermutet werden, denn technisch überhaupt verhindern?
Sabotageanschläge, ganze kriminelle Aktivitäten kann man nicht verhindern. Man kann gegen technische Probleme auslegen und das Risiko sehr weit runterdrücken, aber da ist man machtlos.
Wie könnten die Pipelines denn durch eine Sprengung gezielt und schwer beschädigt worden sein, wenn man von diesem Szenario ausgeht?
Also da muss man schon einiges machen. Das geht nicht mal eben, indem man irgendwas runterwirft und dann hofft, dass es richtig explodiert. Man rechnet mit einem Angriff von außen, dann wären es eher U-Boote oder ferngesteuerte Unterwasserroboter, die dann dahin gebracht werden. Man kann das tarnen, indem ein anderes Schiff oben vorbeifährt. Die Roboter oder dieses U-Boot würde die Sprengsätze anbringen und dann wird es irgendwann mal gezündet. Man kann aber auch den Anschlag von innen machen, indem beispielsweise dieser Molch durchgeschickt wird und der dann die Sprengladung vor Ort bringt. Oder man hat es von Anfang an eingebaut, so als Sicherheitseinrichtung für den Ernstfall. Es gibt hier auch Zerstörungsmechanismen an wichtigen Brücken. Und das könnte jeweils alles immer ferngezündet werden und in letzteren Fällen vom Betreiber.
Wie werden Pipelines technisch gesichert und wie könnten sie repariert werden? Informationen waren das von Dagmar Röhrlich. Vielen Dank dafür. Knapp 40 Krankheitsfälle sind bis jetzt bekannt. Etwa die Hälfte der Patientinnen und Patienten ist gestorben. In Uganda ist in diesem Monat Ebola ausgebrochen. Eine Krankheit, die durch Viren ausgelöst, durch den Kontakt mit Körperflüssigkeiten oder über kontaminierte Gegenstände übertragen wird und zu Fieberblutung und Organversagen führen kann. Eine Besonderheit, es ist das erste Mal seit mehr als einem Jahrzehnt, dass Uganda einen Ausbruch mit dem Sudan-Ebola-Virus verzeichnet. Das ist ein Virustyp, gegen den es bislang keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Über die Lage in Uganda habe ich vor der Sendung mit Professor Stefan Becker vom Institut für Virologie der Universität Marburg gesprochen. Und ich habe ihn zuerst gefragt, was über den Ursprung des aktuellen Ausbruchs bekannt ist.
Also es gibt einen Patienten, den man so als ersten, als Indexpatienten bezeichnet, der krank geworden ist und verstorben ist. Und dann eben eine ganze Reihe von Kontakten und von diesem Indexpatienten hin haben sich dann eben sehr viele andere auch wieder angesteckt. Und das Problem ist momentan, dass sich dieser Ausbruch nicht nur auf eine Stadt, einen Punkt in Uganda da begrenzen lässt, sondern dass da verschiedene Dörfer sind innerhalb des Bezirkes, wo ebenfalls Fälle aufgetreten sind, sodass das also momentan so aussieht, als würde der Ausbruch sich auch noch ausweiten.
In Uganda kursiert der sogenannte Sudan-Typ des Ebola-Virus, gegen den gibt es noch keine Impfung, im Gegensatz zum Zaire-Typ, gegen den die Impfung auch schon bei hunderttausenden Menschen eingesetzt wurde. Wie sehr erschwert das die Bekämpfung des aktuellen Ausbruchs?
Ja, es ist richtig, es gibt keinen zugelassenen Sudan-Impfstoff und das macht es natürlich deutlich schwerer noch als bei den Zaire-Ausbrüchen. Also man ist jetzt angewiesen eigentlich nur auf die Quarantänemaßnahmen, die wirken können, wenn die Bevölkerung mitmacht. Und das erfordert einfach sehr viel Überzeugungsarbeit.
Es gibt ja noch mehrere Impfstoffkandidaten gegen das Ebola-Virus, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Wann könnte einer davon auch gegen diese Sudan-Untervariante des Ebola-Virus einsatzbereit sein?
Es gibt erfreulicherweise im Moment 3 Impfstoffstudien am Menschen, die laufen im Moment. Eine davon ist sogar schon abgeschlossen. Die wurde durchgeführt auch in Uganda, also gegen dieses Sudan-Ebola-Virus. Und die Erfolge von dieser Phase-1-Studie, also so eine sehr frühe klinische Entwicklung, sind eigentlich sehr gut. 100% der Studienteilnehmer haben eine Serokonversion durchlaufen. Das heißt, haben sehr gut reagiert auf die Impfung. Man könnte jetzt diese klinische Entwicklung direkt während des Ausbruchs weiterführen, so wie man das gemacht hat mit dem Impfstoff gegen das Zaire-Ebola-Virus. Aber wo jetzt diese Planungen sind in Uganda, das ist mir im Moment nicht bekannt. Und das sind auch erhebliche Anstrengungen, die man da unternehmen muss, um solche Impfstoffstudien dann während eines Ausbruchs durchzuführen.
Sie haben eben schon die Gegenmaßnahmen angesprochen, die jetzt noch zur Verfügung stehen, vor allem Verhaltensmaßnahmen. Wenn wir da noch mal drauf schauen, was sind da die wichtigsten und wie sieht es mit Therapeutika, mit Medikamenten aus, die eingesetzt werden können?
Ich fange mal mit der zweiten Frage zuerst an. Es gibt kein wirklich zugelassenes Medikament gegen Ebola-Virus. Es gibt allerdings ein Medikament, was entwickelt wurde gegen Ebola-Virus, das Remdesivir, was jetzt auch während der Corona-Pandemie zum Einsatz kam. Und leider hat sich bei den großen klinischen Studien, die gemacht worden sind während eines vorherigen Ausbruchs im Kongo von Zaire-Ebola-Virus gezeigt, dass das Remdesivir da nicht so gut gewirkt hat. Insofern haben wir jetzt momentan kein Virusdatikum zur Hand. Und auf der anderen Seite ist es jetzt dann also umso wichtiger, dass die Bevölkerung sich schützt vor Infektionen, indem Verhalten geändert wird. Und das besonders bei den Beerdigungen, die ja große Ereignisse sind in Zentralafrika, wo viele Dutzende Menschen teilnehmen und wo auch ein sehr enger Kontakt zu dem Verstorbenen oder der Verstorbenen passiert. Und da muss man drauf achten und da muss die Bevölkerung jetzt natürlich darauf achten, dass hier dieser enge Kontakt vermieden wird, sodass da es nicht zu Ansteckungen kommt, die dann oft dazu führen, dass sich wirklich sehr, sehr viele Menschen dann mit dem Sudan-Ebola-Virus anstecken.
Der Virologe Stefan Becker über den aktuellen Ebola-Ausbruch in Uganda. Und wir bleiben beim Thema Infektionskrankheiten. Hat die Herbstwelle bereits angefangen? In jedem Fall ist die Zahl der offiziell erfassten Corona-Infektionen zuletzt deutlich gestiegen. Vor so einem Anstieg im Herbst haben viele Fachleute gewarnt, ebenso wie vor neuen Varianten, die die Pandemie neu anfachen könnten. Aktuell dominiert BA5 praktisch in ganz Europa. Auch global ist die Variante für 3 von 4 Infektionen verantwortlich. Doch es gibt auch eine ganze Reihe anderer Varianten bzw. Untervarianten. Was über die inzwischen bekannt ist und welche sich in den kommenden Wochen und Monaten durchsetzen könnten, darüber habe ich vorhin mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth gesprochen. Da war meine erste Frage, welche Varianten stehen gerade unter besonderer Beobachtung?
Auffällig ist ein Abkömmling von BA2 namens BA2-75, global nur für knapp 2% der Infektionen verantwortlich, aber in Indien gewinnt diese Variante deutlich an Boden. Inzwischen gibt es sogar schon eine Untervariante BA2-75-2. In Österreich gibt es ein BJ1-Virus, ebenfalls ein Ableger von BA2, aber auch BA5 entwickelt sich weiter, etwa zu BQ1.1, eine Variante, die gerade in England unter Beobachtung steht. Insgesamt verfolgt die Weltgesundheitsorganisation aktuell über 230 Abkömmlinge von Omikron. Bis auf BA2-75 werden die aber alle bislang nur vereinzelt nachgewiesen.
Warum wird denn gerade besonders auf die Varianten BA2-75, BJ1 und BQ1.1 beispielsweise geachtet?
Ja, die haben alle viele Mutationen im Spike-Protein. Damit sollten sie dem Immunsystem besser ausweichen und sich leichter ausbreiten können als etwa BA2 oder BA5. Das sind theoretische Überlegungen, die wurden jetzt in Laboren ganz praktisch geprüft. Aktuell zeigen 2 Studien aus Köln und Berlin und aus New York, dass geboosterte Personen mit BA2-75 noch besser fertig werden als mit BA5, das wäre eine gute Nachricht. Noch nicht begutachtete Studien aus China und Schweden berichten andererseits, dass Antikörpermedikamente und Blutserien von infizierten Personen kaum noch an diese Untervariante BA2-75-2 binden, also vermutlich noch weniger vor einer Infektion schützen. Da ist noch alles etwas unklar. Auffällig ist in jedem Fall, dass die verschiedenen Äste im Stammbaum vom Omikron sich derzeit auf ähnliche Mutationen zubewegen. Im Grunde sind also BA2-75-2 und BQ1.1 gar nicht so unterschiedlich.
Das heißt, diese neuen Varianten, die werden offenbar vermutlich ansteckender, aber sind sie auch gefährlicher, aggressiver, führen sie zu schwereren Krankheitsverläufen?
Schwer zu sagen. Vorläufig kommt es in Indien nicht zu einem Anstieg der Krankenhauseinweisungen und Ärzte aus Delhi berichten im indischen Businessportal Mint, dass die Patienten sich schnell von ihren Infektionen erholen. Die Immunologin Christine Falk von der Medizinischen Hochschule Hannover, die ist optimistisch, weil die Mutationen sich kaum im hinteren Bereich von Spike auffinden. Auch dort greifen ja Antikörper und insbesondere T-Zellen an. Die verhindern dann vielleicht nicht die Infektion selbst, aber sie können das Virus im Körper klein halten und so schwere Verläufe unwahrscheinlicher machen. Das ist die Theorie. Wir müssen abwarten, wie aggressiv die neuen Varianten am Ende sind. Aber klar ist, die angepassten Impfstoffe werden die Immunantwort in jedem Fall breiter aufstellen können.
Lässt sich schon ein Stück weit vorhersagen, welche Variante, welche Varianten in Deutschland in den kommenden Wochen und Monaten dominant oder relevant sein werden?
In Laborversuchen Antikörpern auszuweichen, ist das eine. In der Realität wirklich Ansteckungsketten auszulösen, ist was ganz anderes. In Indien stellt BA2-75 ein Drittel der Infektionen. In Großbritannien ist BQ1.1 auf dem Vormarsch. Da ist also Potenzial da, aber ob sich diese Varianten global durchsetzen, völlig offen. Es gab ja mal große Sorgen, dass die Beta-Variante bei uns zum Problem werden könnte, aber die ist vor allem auf Südafrika beschränkt geblieben, genauso die Variante Mu auf Südamerika. Prognosen bleiben unsicher, aber die meisten Experten und Expertinnen rechnen mit weiteren Infektionswellen, bei denen sich dann auch wieder sehr viele Menschen anstecken werden.
Wie lange können denn theoretisch immer ansteckendere Varianten entstehen, ohne dass das Virus dadurch auch negative Eigenschaften für sich selbst ansammelt?
Ja, anfangs schien das Coronavirus ja wenig Spielraum zu besitzen. Über mehr als ein Jahr blieb das Wuhan-Virus praktisch unverändert. Aber dann kamen in rascher Folge Alpha, Delta, die vielen Omikrons. Theoretisch sind Mutationen für das Virus ein Balanceakt. Um dem Immunsystem auszuweichen, muss es Spike ständig abwandeln. Gleichzeitig braucht es aber genau dieses Protein, um Zellen zu infizieren. Es muss also funktionstüchtig bleiben. Eine Studie in Cell zeigt, BA2-75 gelingt es, beides hervorragend zu vereinbaren, sogar noch besser als früheren Omikron-Varianten. Also ein Ende der Corona-Evolution ist nicht in Sicht und die Grippeviren zeigen, dass dieses Versteckspiel mit dem Immunsystem immer weitergehen kann.
Welche Corona-Varianten könnten bald dominieren? Informationen und Einschätzungen dazu waren das von Volkert Wildermuth. Mit der Klimaerwärmung dürften auch die Wetterextreme zunehmen, Starkregen zum Beispiel und Sturzfluten. Daran muss sich die Gesellschaft anpassen. Gebäude, Straßen oder Flussbetten sollten so gestaltet sein, dass sintflutartige Regenfälle weniger desaströse Folgen haben. Dabei helfen soll künftig eine interaktive Smartphone-App, bei der Bürgerinnen und Bürger die Behörden unterstützen, indem sie auf unbekannte Gefahrenstellen hinweisen, auf Mauern zum Beispiel, die einen geregelten Abfluss von Wassermassen behindern könnten. Vorgestellt wurde das Konzept auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik, die gerade in Hamburg stattfindet. Und Frank Rothelüschen hat für uns zugehört.
Im Dorf Schuld riss die Ahr ganze Häuser mit sich und Altenahr wurde regelrecht geflutet. Dort ist die Gefahr weiter nicht gebannt.
Juli 2021, die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Die Bilanz ist verheerend. Mehr als 130 Menschen sterben, an die 500 Gebäude werden zerstört. Die Auswirkungen sind auch deshalb so desaströs, weil manche Häuser, Straßen und Brücken ungünstig gebaut sind. Bei Starkregen behindern sie den Abfluss der Wassermassen. Aus einer Flut wird eine Sturzflut. Selbst kleine Ursachen können beträchtliche Folgen haben, etwa ein Absperrgitter an einem Bachlauf.
Das ganze Treibgut, was sich dann im Falle des Starkregens gesammelt hat, sammelt sich häufig vor diesem Gitter,
sagt Katharina Haupenthal, Forscherin an der Hochschule Trier.
Was dann dazu führt, dass das Wasser natürlich ansteigt und in die Gärten reinfließt.
Solche Hindernisse, an denen sich Wasser stauen und nicht abfließen kann, gibt es viele. Doch längst nicht alle sind bekannt und kartiert und können deshalb auch nicht systematisch beseitigt werden. Deshalb arbeitet ein Forschungsteam aus Trier und Koblenz nun an Techniken, die solche Hindernisse genauer identifizieren sollen, und zwar zusätzlich zu Satellitenaufnahmen, wie sie heute schon genutzt werden. So soll ein kleiner Rover in Risikogebieten nach potenziellen Wasserfallen fahnden, und zwar per Laserscanner.
Die Idee ist die, dass er durch die Straßen tatsächlich fahren kann und beispielsweise Unebenheiten in Bürgersteigen, in Straßen, in anderen kleinen baulichen Bedingungen erkennen kann. Da könnte man jetzt zum Beispiel auch schon sehen, wo gibt es Probleme, wo wird das Wasser vielleicht abgeleitet, eben zum Beispiel in den Keller eines Hauses und wo müsste dann gegebenenfalls da auch durch die Gemeinde natürlich was abgeändert werden.
Bei einer zweiten Technik ist die Mitarbeit von Anwohnenden gefragt. Sie wissen oft am besten, wo sich in ihrem Ort, wenn es ordentlich schüttet, das Wasser staut. Die Idee, per Smartphone-App sollen die Leute an die Behörden melden, wenn sie eine kritische Stelle entdeckt haben. Eine erste Version ist schon fertig. Katharina Haupenthal zeigt auf ihr Smartphone.
Ich drücke dann auf Standort erfassen. Das heißt, die App erfasst die Koordinaten, an denen wir uns gerade befinden.
Die Forscherin tippt auf ein Pluszeichen. Es erscheint eine Eingabemaske.
Hier gibt es die Möglichkeit, die Art des Missstands auszuwählen, also beispielsweise hier Verstopfung durch Ablagerung. Und hier in diesem kleinen Feld werden wir noch einen kleinen Problembericht eintippen.
Dann wird das Hindernis fotografiert und fertig ist die Prozedur.
Abschließend klicken wir auf Meldung absenden. Wir werden noch einmal gefragt, ob die Meldung tatsächlich abgesendet werden soll. Wir sagen natürlich ja.
Klingt ziemlich einfach, doch es gibt so manche Tücke.
Woher wissen wir, dass das, was jetzt eingegeben wurde, auch korrekte Angaben sind? Das heißt, wenn wir natürlich Daten einspeisen, die vielleicht einfach nur aus Spaß von jemandem eingegeben wurden, um das mal auszuprobieren, dann verzerrt das Ganze ja die Ergebnisse.
Um das zu vermeiden, wollen die Fachleute die Qualität der Daten eigenhändig auf Plausibilität prüfen, was reichen sollte, um mögliche Scherzbolde zu entlarven. Später könnte das automatisch per Software geschehen. Das Projekt läuft bis Anfang 2025. Dann wollen Katharina Haupenthal und ihre Leute eine einsatzreife App präsentieren.
Die Idee ist eigentlich die, eine Art Werkzeugkasten den Kommunen an die Hand geben zu können. Werkzeuge, mithilfe derer sie dann eben ihre eigenen Gefahrenkarten hochaufgelöster darstellen können.
Eine der Partnerkommunen ist die Verbandsgemeinde Altenahr. Zwar hat sie derzeit dringlichere Probleme als die Entwicklung einer Smartphone-App, auf lange Sicht aber könnte die neue Technik durchaus dazu beitragen, dass Extremregen nicht ganz so katastrophale Folgen hat wie im Sommer 2021.
Altenahr wurde regelrecht geflutet. Dort ist die Gefahr weiter nicht gebannt.
Ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Und bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Piotr Heller mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages. Und in der ersten geht es um einen großen Wettbewerb, der heute zu Ende gegangen ist. Und zwar um 2 milliardenschwere Forschungszentren, die in ehemaligen Kohlerevieren entstehen sollen.
Die Sieger stehen nun fest. Im sächsischen Teil der Lausitz wird das Deutsche Forschungszentrum für Astrophysik gebaut werden. Dort soll unter anderem ein spezielles Teleskop Gravitationswellen einfangen. Zudem ist geplant, Daten verschiedener Observatorien zusammenlaufen zu lassen. Im mitteldeutschen Braunkohlerevier soll wiederum das Center for the Transformation of Chemistry entstehen. Dessen Ziel ist es, die Nutzung nachwachsender und wiederverwertbarer Rohstoffe in der Chemieindustrie voranzutreiben. Zuletzt konkurrierten noch 6 Projekte um die beiden Plätze. Wir bei Forschung Aktuell hatten ab dem 18. April alle Kandidaten in einer Serie vorgestellt, die es online nachzuhören gibt.
Das polnische Umweltministerium hat seinen Bericht zum Fischsterben in der Oder vorgelegt.
Die Autoren ziehen zunächst Bilanz. Zwischen Juni und September habe man knapp 250 Tonnen toter Fische entdeckt. In deren Kiemen fanden sich Hinweise auf Giftstoffe von Goldalgen. Auch in Wasserproben habe man die Algen entdeckt, die zuvor in Polen nie beobachtet worden seien. Eine Reihe von Faktoren habe ihr Wachstum begünstigt. Etwa habe die Oder im Sommer bereits besonders wenig Wasser geführt, sodass sich schädliche Substanzen nur wenig verdünnten. Entsprechend wurden hohe Salzkonzentrationen gemessen, so hätten die Algen gute Bedingungen vorgefunden. Morgen wird der Bericht des Bundesumweltministeriums erwartet. Eigentlich sei ein gemeinsamer deutsch-polnischer Bericht geplant gewesen, jedoch sei die Zusammenarbeit nach Spiegelinformationen gescheitert.
Wenn Mütter Paracetamol in der Schwangerschaft nehmen, könnte das zu Verhaltensauffälligkeiten bei den Kindern führen.
Ein Team aus den Vereinigten Staaten hat knapp 2500 Mutter-Kind-Paare untersucht. Fast die Hälfte der Mütter gab an, während der Schwangerschaft das Schmerzmittel eingenommen zu haben. Der Nachwuchs dieser Frauen hatte dann im Kleinkindalter eher Schlaf- und Aufmerksamkeitsprobleme, berichtet das Team im Magazin Plus One. Experten zweifeln die Aussagekraft der Studie jedoch teilweise an. So beruhen die Daten zur Einnahme von Paracetamol lediglich auf einem Telefoninterview. Dosis und Häufigkeit seien nicht berücksichtigt worden. Zudem wurde das Verhalten der Kinder von den Müttern selbst beurteilt.
Schmutzige Gebäude verschlechtern die Luftqualität.
Diesen Zusammenhang haben Forscher in der chinesischen Großstadt Guangzhou beobachtet. Der entscheidende Faktor dabei ist Schwefeldioxid, ein Schadstoff, der beim Verbrennen fossiler Kraftstoffe entweichen kann. Bekannt ist, dass Schwefeldioxid auf Partikeln in der Luft landet und dort zu gesundheitsschädlichen Verbindungen reagiert. Neu ist hingegen die Erkenntnis, dass das Gas ebenso mit dem Schmutz an Gebäuden reagiert und auch so entscheidend zur Luftverschmutzung beiträgt. Das haben die Forscher in Experimenten herausgefunden, wie sie im Fachblatt Science Advances darlegen.
Laut Tierschützern ist weltweit jede 8. Vogelart bedroht.
Das geht aus einem Bericht hervor, den die gemeinnützige Organisation BirdLife alle 4 Jahre veröffentlicht. Bei fast der Hälfte aller Vogelarten schrumpfe die Zahl der Tiere. Lediglich 6% wiesen wachsende Populationen auf. In den vergangenen 500 Jahren seien 160 Arten ausgestorben. Dieses Tempo nehme zu, sagte der wissenschaftliche Leiter der Organisation. Die Daten für den Bericht stammen von Forschern, Artenschützern und anderen Organisationen. Als größte Gefahren für Vögel identifizierten die Autoren Maschinen und Chemikalien aus der Landwirtschaft. Das Waldsterben sei für viele Vögel ebenfalls ein großes Problem. Als wichtigsten Lösungsansatz schlagen die Tierschützer vor, überlebenswichtige Lebensräume zu erhalten oder zu renaturieren.
Sternzeit, 29. September. Kanadas erster Satellit und Weltraummüll. Vor 60 Jahren startete der kanadische Satellit Alouette 1 ins All. Mit einer amerikanischen Thor-Agena-Rakete von Kalifornien aus. Kanada wurde so das dritte Land, das über einen selbstentwickelten und gebauten Satelliten im All verfügte. Großbritannien hatte zwar schon vorher einen Satelliten ins All bringen lassen, der aber stammte aus den USA. Alouette, der Name bedeutet im Französischen Lerche, wog knapp 150 Kilogramm und hatte in etwa die Ausmaße eines Autoreifens. Er diente vor allem der Erforschung der Ionosphäre, der oberen Schichten unserer Atmosphäre. Dazu sendete er Funksignale bei mehr als 700 Frequenzen aus, deren Analyse am Boden Schlüsse auf die Bedingungen in der Hochatmosphäre zuließ. Alouette verfügte über 2 Antennen, die 45 und gut 20 Meter lang und erst in der Umlaufbahn ausgeklappt worden waren. Seine Oberfläche war mit Solarzellen beklebt. Nach 10 Jahren im All wurde er planmäßig abgeschaltet. Das klingt nach einem Happy End, doch der Satellit ist ein Paradebeispiel für den sorglosen Umgang mit Weltraummüll in jener Zeit. Denn Alouette und 3 Stücke der damals genutzten Rakete ziehen noch immer in etwa 1000 Kilometern Höhe um die Erde. Erst in vielen Jahrhunderten dürften die Anfänge der kanadischen Raumfahrt in die Atmosphäre eintreten und verglühen. Die viel tiefer fliegenden, über 2000 Starlink-Satelliten, die inzwischen um die Erde kreisen, werden längst vergessen sein, wenn endlich auch Alouettes Mission zu Ende geht.
Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören, auch im Namen der Regie, und einen schönen Abend.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.